Ja, so, dann nochmal herzlich willkommen jetzt zum öffentlichen Teil unserer Erfahrungsschlusssitzung Finanzberichterstattung. Der nächste Tagesordnungspunkt ist Aracon, wie es so schön abgekürzt heißt. Wir hatten ja gerade mal mit Bergmann schon skizziert, dass jetzt Unverhofft kommt oft von FRAG eine deutliche Fristverlängerung beschlossen worden ist, was die Deadline der Kommentierung tatsächlich angeht. Das soll uns aber vielleicht doch trotzdem nicht abhalten, da wirklich schnell auch einen Deckel, sag ich mal, salopp drauf zu bekommen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz für andere Sachen. Und ich glaube auch die Art und Umfang der Kommentierung, wie wir sie jetzt bislang diskutiert haben, lässt das auch zu, dass wir nicht noch 6 weitere Sitzungen damit brauchen. Ja, insofern, Jan, würde ich an dich übergeben und für uns mal durchs Thema.
Ja, dann würde ich das, was du gerade eingeleitet hast, gleich nochmal aufgreifen. Also, wir haben das Thema in dieser Runde ja in der vorletzten Sitzung erörtert und nach Ihrer eigenen Feststellung sind wir auch inhaltlich einmal durchgekommen. Da sind also keine Aspekte offen und wir sind auch neben der Themenbreite, ich sag mal, von der Thementiefe her weit genug gegangen. Also, das habe ich ja auch so festgehalten. Im Prinzip ist die Diskussion damit auch abgeschlossen. Sie hatten auch klar kommuniziert, das wird dann auch unter anderem daran erwähnt, dass eben ja, allein aus 2 Gründen, weil der ISB das Thema selbst nicht betreibt und auch weil die Anwender und andere Stakeholder weitaus wichtigere Themen im Moment in der Pfanne haben, dass also eine Diskussion hier auch nicht weitergeht. Ja, warum wir das heute in der Sitzung nochmal mitgebracht haben, ist schlicht nur, dass wir dachten, ist die Gelegenheit, die Stellungnahme jetzt mal gemeinsam im Raum zu beenden. Ansonsten hätten wir das Umlaufverfahren gewählt und da dachten wir, möglicherweise ist das jetzt auch nicht so zeitintensiv, dass wir das einfach heute nochmal abschließend besprechen. In der Hoffnung, dass es natürlich beim Durchgehen vielleicht nicht neue Punkte aufkommen, sondern dass wir einfach nochmal sehen, ob das, was Sie gemeinsam festgestellt haben, da drin steht. Ja, dann will ich noch kurz einleiten, obwohl ich es ja alles so geschrieben habe, sagen, natürlich haben wir uns mit der Stellungnahme jetzt möglichst an dem Wortlaut gehalten, wie Sie das auch zusammengefasst haben, also konkret, wir haben das ja protokolliert und das habe ich dann auch nochmal in der Unterlage wiedergegeben und hatten die Hoffnung, dass das dann auch möglichst wenig Diskussionsbedarf nochmal aufmacht. Gut, so viel zur Vorrede. Ich weiß nicht, ob noch jemand Gedanken hat, bevor wir dann uns um die eigentlichen Formulierungen kümmern. Nee. Gut, dann will ich kurz mal ansprechen, also wie leicht ersichtlich ist, haben wir ja die Allgemeinaussagen gleich zu Anfang gepackt, als Allgemein, als Vorbemerkungen und dann haben wir 3 Abschnitte, nein, was sage ich, 4 Kapitel hat das Diskussionspapier und wir haben dann auch entsprechend 4 Abschnitte draus gemacht, wobei der erste Abschnitt, das erste Kapitel im Prinzip Hintergrund, Anwendungsbereich und damit fast das Gleiche ist, was wir auch schon unter den einleitenden Bemerkungen gemacht haben. Entsprechend steht da auch nur ein kurzer Satz. Und dann sind die Abschnitte 2, 3, 4 jeweils mit 2 Fragen versehen und dann haben wir das auch so zusammengemacht. Und ich würde dann kurz die einzelnen Abschnitte anschauen und dann mal hören, ob jemand der Meinung ist, dass es so noch nicht gut oder vollständig funktioniert. Ja, die allgemeinen Bemerkungen, die Sie gemacht haben, lassen sich ja wie folgt zusammenfassen. Ja, es ist schon richtig, dass das Thema an sich vielseitig ist und auch diskutiert werden sollte, aber das erstens, wir haben 2, 3 Punkte gefunden, warum es allein in dem Diskussionspapier keinesfalls erschöpfend ist, was auch naheliegt, wenn ein Thema komplex ist, da gibt es immer noch was, was man nicht bedacht hat und das wurde dann kurz angesprochen und dann kommt im zweiten Absatz, der zweite Grundgedanke, wie ich ja eben schon sagte, dass Sie festgestellt haben und mutmaßlich denken, dass eben auch viele andere, das Thema lohnt sich einfach jetzt nicht weiter vertiefend zu diskutieren. Und die 2 Gründe, die Sie dann auch festgestellt haben, ist eben, erstens hat der ISB ja ganz bewusst das Thema gerade erst von seinem Arbeitsprogramm gestrichen. Also es steht dort einfach nicht auf der Agenda. Deswegen, wie wir heute Vormittag schon mal hatten, der Gedanke, was nützt es jetzt, wenn irgendjemand hier schlaue Ergebnisse produziert, da passiert einfach nichts. Um Deutsch zu sagen. Ja, und das Zweite ist eben auch, dass wirklich im Moment viele andere Themen so viel höhere Priorität haben, dass man sagen muss, also bei aller Liebe für theoretische Diskussionen, das hat jetzt im Moment nicht so richtig Platz. Ja, so viel zu den Grundgedanken. Jetzt würde ich eigentlich nur gerne hören, ob jemand bei Ihnen sagt, das, was da steht, kann man irgendwie verändern, sollte man verändern oder wollen wir den Wortlaut so lassen? Okay, also ich sehe erstmal oder höre erstmal keine Einwände. Das heißt, dann würde ich den Abschnitt General Findings einfach mal für bestätigt ansehen. Das klingt doch gut. Ja, dann Kapitel 1, Hintergrund, Anwendungsbereich. Wir haben uns gedacht, wir fassen das einfach so in dieser einen Aussage zusammen. Im Prinzip sind ja die Vorbemerkungen passend auch zum Hintergrund. Sind Sie einverstanden, dass wir das dann einfach so nochmal in dem Einsatz lassen und nichts weiter zu Kapitel 1 sagen müssen? Ausdrückliches Nicken, das ist gut. Da mache ich da auch wirklich einen Haken. Ja, kommen wir mal zum Kapitel 2. Hier geht es um den einen, quasi die eine Hälfte vom Themenschwerpunkt, nämlich Verbindlichkeit. So, und hier will ich nochmal aufgreifen, dass wir haben ja schon eingangs festgestellt, dass eine gewisse Unvollständigkeit da ist und das betrifft natürlich auch diesen Bereich Erfassung der Verbindlichkeit. Also die eine Feststellung war ja, dass nun im Diskussionspapier zwar viel über Ansatz, vor allem Ansatzzeitpunkt gesagt wird, aber nichts zum Thema Bewertung. Das ist zumindest mal ein Grundgedanke und dann geht es weiter, dass von dem für den Ansatz der Verbindlichkeit waren ja zwei Alternativen beschrieben, die kurz gesagt bedeuten, die Verbindlichkeit oder der Teil einer Verbindlichkeit, der sich auf eine variable Vergütung bezieht, kann entweder angesetzt werden, sobald das Unternehmen Kontrolle über den erworbenen Vermögenswert erhält, was quasi der frühere Zeitpunkt ist, und Alternative 2 war das andere, dass eben erst zu einem späteren Zeitpunkt etwas zusätzlich zu erfassen ist, und das ist dann der Zeitpunkt, an dem die Aktivität passiert, die die variable Vergütung auslöst oder begründet. So, und da hatten Sie diesen Gedanken, das eine klingt eher so formal-juristisch, das andere klingt eher so ökonomischer. Und ja, das Ökonomische ist möglicherweise verständlich, ist aber schwer zu operationalisieren, was prinzipiell gegen diese Alternative einspricht. So, und dann kommt noch ein zweiter Gedanke, das ist dann der zweite Absatz, nämlich, dass es eben schwierig ist, einfach diese Entscheidung Ja oder Nein zu treffen, anstatt beispielsweise auf die Wahrscheinlichkeit. Auch das macht Alternative 1, die, so steht es nicht wirklich, aber wie man gefühlt vielleicht bevorzugen würde, so zumindest glaube ich ihr Grundtenor, dass also auch das eher gegen Alternative 1 spricht. So war ja auch die Formulierung nach der Sitzung und das haben wir hoffentlich sehr wortgleich herausgehört. So, ja, auch hier zunächst vielleicht mal die Frage, sind damit die Gedanken, die Sie haben oder hatten, vollständig gegeben und finden Sie auch, dass das so passend formuliert ist? Ich sehe auch hier ausdrückliches Nicken, das ist schön. Ja, dann kommen wir ja gut voran. So, dann gehen wir weiter zum Abschnitt Kapitel 3. Die andere Hälfte der Diskussion, es geht nämlich um die Bewertung des Vermögenswerts. So, auch hier will ich nochmal Grundkritikpunkt erwähnen, der eingangs in der Stellungnahme steht, nämlich auch hier ist leider nicht so ganz vollständig. Die Diskussion dreht sich hier wiederum um Bewertung, während der Ansatzgedanke da nun ausgeführt wird. So, ja, und hier zunächst mal die Idee oder der Aufhänger, Regeln zu Business Combinations, das hatten wir angesprochen, dass das, wenn man das betrachtet, eher die erste Alternative in Bezug auf die Assets unterstützt, haben wir dann auch so wiedergegeben. Und dann gibt es zwei Gedanken, die sich dann auf die Alternative 2 bzw. auf den Unterschied der beiden beziehen. Nämlich, FHAG schlägt ja zu Alternative 2 vor, dass man möglicherweise Kriterien einführt und Ihre Aussage, Ihre Erkenntnis ist, allein die Einführung von Kriterien, die da so nach Stufen, da ging es ja um Stufen, dass man da so nach bestimmten Kriterien 5 Stufen entwickelt und danach festlegt, ab einer bestimmten Stufe wäre dann die Bewertung des Assets anzupassen. Dass die Einführung solcher Kriterien wiederum neue Komplexität erzeugt. Also wenn man ein Problem überhaupt lösen könnte, schafft man sich ein neues, in anderen Worten, und das wiederum würde definitiv, also ist zumindest zu kritisieren. So war ja auch Ihre, waren ja auch die Gedanken aus der Sitzung. So, dann kommt ein weiterer Gedanke, nämlich, was immerhin der FAQ erkennt, Sie haben auch bestätigt, also wenn schon eine Bewertung, ein Einfluss dieser Variablenvergütung auf die Bewertung erfolgt, dann muss es natürlich sowohl die Verbindlichkeit als auch den Vermögenswert betreffen. Und das, nach Ihrer Meinung damals in der Sitzung, eigentlicher Konkurrent. Und das wiederum hat EFRAG aber so nicht erkannt oder nicht gesagt und darauf weisen wir zumindest kurz auch hin. Ja, und dann kommt noch der letzte Gedanke, den Sie ja geäußert haben, nämlich wenn man dann über die spätere Anpassung wegen einer Variablen, also Anpassung des Buchwertes wegen einer variablen Vergütung nachdenkt, müsste man auch nochmal über die Frage Anpassung des Effektivzinssatzes nachdenken. Gedanke, Hinweis, das ist im Diskussionspapier so aber nicht angesprochen. Ja, das sind die Aussagen zum dritten Abschnitt. Auch hier die Frage, gibt es bei Ihnen noch zusätzliche Gedanken, die jetzt nicht erwähnt sind? Und zweitens, ist das, was Sie bisher geäußert haben, so passend wiedergegeben? Okay. Auch hier höre ich keine Hinderungswünsche. Ja, dann haben wir noch den vierten und auch schon den letzten Abschnitt. Nämlich die Frage, was könnte man da im Standard-Setting draus machen? Und da gibt es 2 kurze, knackige Gedanken. Nämlich zum einen, also wenn schon Inkonsistenzen hier entstehen, die man ausräumen müsste, wäre das ein sehr, sehr umfassendes, vielschichtiges Thema. Und wenn man da Grundprinzipien anpassen, schaffen bzw. überarbeiten wollte, wäre das ein Riesending, sagen wir mal ganz einfach. Und deswegen wäre, wenn überhaupt, eher so ein standardspezifischer, also Standard-by-Standard-Ansatz pragmatischer. Ja, keine Aussage hatten Sie auch nicht getroffen, ob das eine jetzt gemacht werden soll, das andere nicht, einfach nur die Unterscheidung, was für das eine oder andere spricht. Und dann hatten wir als letztes, wenn auch nur kurz, aber immerhin nochmal den Gedanken, einen Gedanken an diese Idee, IFRS 15 spiegelbildlich anzuwenden, verwendet. Und das geben wir hier auch nochmal kurz wieder, dass diese Idee, das mit IFRS 15 zu vergleichen oder vielleicht so analog zu übertragen, deswegen hier gar nicht so richtig passt, weil bei IFRS 15 ja ziemlich klar ist, da wird gar nicht überlegt, ob schon bei Erstansatz die variable Vergütung eine Rolle spielt und wenn ja, wie, sondern da ist ja in dem Prinzip immanent, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt Einfluss hat. So, soviel zu dem zweiten Gedanken. Ja, auch hier die gleiche Frage.
Ist das aus Ihrer Sicht genug? Punkt für das 15 müssen wir wahrscheinlich etwas präzisieren. Es gilt ja nur für Sales and Usage-Based Royalties bei Meilensteinen, die jetzt als Contingent Consideration designed sind. Wenn der Constraint kein Problem darstellt, würde man die ja schon frontloaden. Also
das ist eigentlich umgekehrt, weil variable Vergütung gerne grundsätzlich berücksichtigt unter den Constraining-Voraussetzungen und dann haben wir bestimmte Ausnahmen, nämlich wenn es an Umsatz und so weiter, also in zukünftigen Veräußerungsakten gekoppelt ist. Das sind ja so Unterlegungen.
Müsste es wahrscheinlich etwas konkretisieren auf Royalties oder dergleichen. Ja. Das ist passend.
Also vielleicht ist das auch der einzige Punkt, den wir an sich noch, wir haben ihn so nicht so umfassend diskutiert. Ich habe jetzt gerade gedacht, bei dem Hinweis, es klingt jetzt aus meiner Sicht nicht so geschickt, wenn wir jetzt, weil es ein Sonderfall ist, ein Spezialfall, auf den abstellen, auch wenn nicht die Grundaussage, also nicht die Aussage auf den Spezialfall jetzt beschränken, sondern ob wir die Grundaussage vielleicht einfach anders formulieren oder auch streichen. Deswegen würde ich das vielleicht lieber nochmal, also zumindest nochmal grundlegender zur Diskussion stellen wollen. Ich blätter nochmal selbst weiter an die Stelle im Diskussionspapier, wo das mal erwähnt wird. Und zwar ist das ja weit hinten im. Also die grundlegende, ich stelle es nochmal so offen im Raum, die grundlegende Frage, möchten Sie sich überhaupt zu diesem Punkt äußern? Das ist ja jetzt ein sehr spezifischer herausgegriffen.
Beziehungsweise es bliebe nur noch die Sales- and Usage-Based Royalty-Exemption übrig, die man dann analog auf den Erwerb anwenden würde. Das heißt, man würde bedingte Kaufpreiszahlung in Form von Meilensteinen schon vorwegnehmen müssen, während man Sales- and Usage-Based Royalties im Prinzip erst ansetzt, wenn sie tatsächlich eigentlich nicht ansetzt, sondern erst als Aufwand erfasst, so wie sie eintreten.
Ja, ich glaube, also ich habe auch noch mal gesehen, was weiter vorne, da gibt es die Texte A2.30, da wird noch mal in Kürze zusammengefasst, was bedeuten würde, wenn. Es ist ja so, und so wird es auch beschrieben, es ist schon sehr spezifisch. Es gibt die Fälle, das wird ja auch so differenziert, bei denen es später, dann gibt es Fälle, bei denen von Beginn an berücksichtigt wird, welche Variablevergütung in welcher Höhe einzubeziehen ist, dann steht da eben, dass es geht um die highly probable, also eine hohe Wahrscheinlichkeit. Das ist schon wieder sehr spezifisch. Und wenn man jetzt grundsätzlich noch gar nicht Alternative 1 oder 2 befürwortet, ist auch schwer, wie soll man dann sagen, ob der Ansatz spiegelbildlich hier anzuwenden sein soll.
Zu deiner Frage eben, Jan, also ich würde es dann rausnehmen. Weil ich finde, wenn wir so eine Detaildiskussion führen, ist das auch ein bisschen ein Widerspruch zur Aussage ganz generell, die wir treffen, dass wir derzeit die Diskussion, wie es hier steht, nicht als appropriate haben. Wir haben uns ja für eine sehr kurze Stellungnahme entschieden und greifen jetzt hier ein Detailthema raus. Das ist dann immer ein bisschen ein Widerspruch zu einer sehr generellen Aussage, dass wir eigentlich gar nicht diskutieren wollen und dann aber ein Detailthema dann doch anreißen.
Ja, in der Tat, das ist ja natürlich genau die Idee, die Sie ja letzte Woche, der letzten, ja vorletzte Sitzung so ganz klar geäußert haben. Sind denn alle einverstanden? Also mit dem Grundgedanken, wir wollen ja nicht weiter darüber diskutieren und das führt dann auch zu dem Schluss, dass wir uns dann zu der Frist 15 gar nicht äußern.
Das müsste man sonst wirklich ausführlicher tun. Das wird ja auch in dem Discussion Paper ja in einer großen Ausführlichkeit getan. Und wenn man dazu Stellungnahmen wirklich beziehen will, dann wird es länger.
Ja, aber ich sehe auch, da sind Sie sich einig. Das heißt, dann würden wir einfach diese Aussage bezüglich Frist 15 streichen, ersatzlos. Ja, wenn es sonst zu dem ersten Abschnitt in diesem vierten Kapitel keine Gedanken oder Einwände gibt, habe ich ja auch nicht vernommen. Dann haben wir doch auch den letzten Absatz beschlossen. Sind uns einig?
Ich habe.
Ja, Sven, dann wäre zunächst mal. Wir sind einmal jetzt gedanklich durch.
Also bei dem Mirroring, warum? Wir waren ja. Ein Stück weit, jetzt ist natürlich. Ich habe nämlich immer noch gerade mal geguckt, meine Erinnerung richtig war, war sie aber, weil ja es Applying IFRS 15 Mirroring Approach eine eigene Frage ist, eine von den sechs Fragen ist. Und deswegen haben wir darauf, glaube ich, auch Bezug genommen. Also das war, glaube ich, eher so ein bisschen der, es ist ja jetzt so, dass wir jetzt einen von 20 IFRS noch raussuchen und zu dem was sagen, sondern es war ja konkret so diesen Mirroring Approach und eben, also dem, was wir gerade skizziert haben. Dazu war ja die letzte Frage, diese Question 6.
Danke nochmal für den Hinweis. Gut, das erklärt, warum wir uns zumindest,
also deswegen würde ich so ganz kommentarlos vielleicht auch, ja, weiß ich nicht. Also ich wollte es nur nochmal zu bedenken nehmen, das war halt eine Frage.
Ja, also es ist ja jetzt naheliegend, ich würde dann mal den Vorschlag machen, man könnte sich ja zumindest auf die Aussage verständigen, dass wir sagen, gerade weil wir eine vertiefte Befassung im Moment nicht vornehmen, wollen wir zu der Frage, die fürs 15 Spiegel wirklich ja oder nein keine Antwort geben. Also zumindest wollen wir nicht mit ja oder nein antworten. Also wäre das Konsens, dann äußern wir uns auf die Frage 6. Oder 5, aber auf jeden Fall äußern wir uns dazu, nur wir sagen eben nicht, wir finden eine spiegelbildliche Anwendung gut oder nicht gut und warum. Das lassen wir dann eben dahingestellt.
Also im Prinzip beantworten wir ja mit Frage in Chapter 2 schon implizit auch, wie wir mit den EFRS 15 umgehen würden, indem wir sagen, wir sind eher nicht für diesen Economic Compulsion Ansatz, sondern eher. Ich würde eher später erst in den Ansatz einer Liability kommen. Damit sagen wir implizit, dass auch IFRS 15 bei Analogy, also Mirroring Approach, eigentlich ausschaltet. Weil unter IFRS 15 Mirroring würden wir die Contingent Consideration schon früh passivieren, respektive aktivieren. Ich weiß nicht, ob das hilft.
Das wäre zumindest eine etwas konkretere Aussage direkt zur Frage, ne? Bezogen auf die Frage. Ja, das wäre jetzt einfach eine Überlegung, ob Konsens, ob Sie sich einig sind. Dass
ich meine, letztlich ist natürlich, ich tue mich ja auch noch so ein bisschen schwer, weil letztlich, wir kommen ja natürlich jetzt schon an das Herz der ganzen Diskussion ziemlich gut dran eigentlich. Ne? Überlegen, okay, warum ist es oder warum ist es nicht spiegelbildlich? Warum ist es eigentlich nicht spiegelbildlich? Was macht jetzt den Unterschied aus? Und ich glaube, ein konzeptionelles Problem ist ja, IFRS 15 in sich ist ja schon eine Nettobilanzierung von sozusagen dem Revenue Stream und der Performance Obligation sozusagen. Ne? Und deswegen da tue ich mich dann irgendwie auch einfacher in dem Sinne zu sagen, ja, da gehört es halt in Summe in die Betrachtung mit rein und dann habe ich eine Unit of Account und dann habe ich dann Network, dann Contract Asset oder Contract Liability und dann buche ich da auch so was Schönes. Jetzt glaube ich, warum das mit dem Mirroring gar nicht so trivial ist, dann zu sagen, wenn ich jetzt auf den Counterpart gehe und da gucke ich mir jetzt nur die Liability isoliert an, im Sinne von mögliche Zahlungsverpflichtung, dann wird, wenn ich das zu Ende spiele, muss ich sagen, ja, da gibt es ja auch eine Unit of Account, im Sinne von dieser Liability steht ja dann auch das Asset wiederum gegenüber, was dann auch anwächst. Siehe Fragen vorne. Ja, also. Und da glaube ich, da ist, meine ich auch das einfach Diskussionspapier auch nicht so komplett zu Ende gesponnen, dass ja eigentlich beide aktiv und passiv Posten haben. Ja? Diese Zweifel vielleicht sogar, also vielleicht Nettobilanzier vielleicht auch nicht, aber trotzdem gibt es ja in beiden Fällen quasi, bedingt sich ja.
Deshalb wäre ja so eine Überlegung, was hält man von so einem spiegelbildlichen Ansatz, muss man wirklich nochmal richtig ins Detail gehen. Was wiederum eher für die Aussage spricht, wir wollen die Diskussion jetzt nicht weiter vertiefen und sagen dann dazu lieber eben nichts Konkretes.
Ich glaube, weil es ja viele schwierige Diskussionen sind. Ich glaube, in bestimmten Fällen spricht schon was für die spiegelbildliche Bilanzierung, in anderen Fällen wird es dann wiederum schwierig. Ja. gerade beim Befrist 15, wenn man über Realisationen bei Zeit 15.35.10 nachdenkt, wie man das auf der anderen Seite machen.
POC-Verbindlichkeit.
Ja, also in anderen Marktsenden macht man. Ungewöhnlicher ist ja auch, ich finde es dann auch komisch, wenn der Veräußerer Umsatzerlös bucht und der andere aber keine Anschaffungskosten. Das ist auch irgendwie eine krude Bilanzierung. Also einige spricht schon für spiegelbildlich, ist aber im Detail recht schwierig. Wenn man das vertiefen machen will, das dauert, glaube ich.
Spiegelbildlich wurde ja auch schon mal bei dieser SaaS-Bilanzierung angesprochen, also ein anderes Thema. Das wird ja auch im Prinzip relativ deutlich verneint, dass EFRIS 15 und SaaS nicht spiegelbildlich abgebildet werden können.
Aber das ist ja immerhin noch mal eine gute, klare neue Erkenntnis. Es gibt durchaus etwas, was dafür spricht, anderes spricht dagegen.
Also ich finde es halt schwierig, weil...
Weiter lässt sich das im Moment nicht vertiefen.
Also weil das, wir haben ja bei den Fragen vorne, wo wir sagen jetzt, also da ist eher, auf der Liability-Seite macht ihr eher Recognition, auf der Asset-Seite macht ihr eher Measurement. Und wenn ich da natürlich schon nicht, sozusagen auch nicht so richtig vollständig in der Denke bin, fällt es mir zum Beispiel jetzt auch schwer, so die EFRS 15 dagegen mal durchzudeklinieren, ne? Weil wir vorne ja schon selber gesagt haben, eigentlich ist das, was ihr jetzt skizziert habt, noch gar nicht vollständig. Und da wüsste ich jetzt zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ob das ein Mirroring dann so schon für alle Fälle überhaupt hier geklärt ist in dem DP. Ja, also vielleicht kann man dann irgendwie noch was, das man vielleicht irgendwie, hast du ja auch schon angefangen anzuhören, dass man irgendwie nochmal vorne auf die Fragen so ein Stück weit verweist. Im Sinne von, dass da ja eigentlich schon ein bisschen das Problem anfängt. Dann fällt es mir ein bisschen schwer, zu dem Mirroring da wirklich eine Konklusion zu ziehen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, im Kern ist das wirklich das eigentlich einer der spannenden, auch, also schon auch praktisch spannenden Punkte, weil das versteht eigentlich auch viel. Ne? Die Frage kommt ja schon auf die Kamera. Auf der einen Seite hast du ja Erlöse und auf der anderen Seite die Qualität. Warum sind denn die Kosten? Warum ist das jetzt nicht die gleiche Zahl? Ja? Und schön, ist auch schön, dass die Diskussion so Konzernkonsolidierung, du kannst auch tolle Fälle konsolidieren. Dann erstmal alle staunen in die Augen gucken. Ja, vielleicht können wir da nochmal, ich habe jetzt auch noch keine tolle Formulierung im Kopf, aber vielleicht können wir da nochmal drüber nachdenken, können wir offline vielleicht nochmal gucken.
Ja, aber ich würde ja zunächst mal die Aussagen so festhalten, das ist eben jetzt noch zusätzlich zu der bisherigen Besprechung, dass zunächst mal der Gedanke, es gibt schon das eine oder andere, was dafür spricht, aber auch einige Argumente vielleicht gegen diese Anwendung, spiegelbildliche Anwendung. Und wenn man dann nochmal verweist, dass das Diskussionspapier selbst ja auch nicht alle Facetten schon abhandelt, ist es ohnehin schwierig, auf dieser Basis jetzt zu sagen, spiegelbildliche Anwendung ja oder nein. Und wenn man dann noch das Argument, dass wir selbst ja die Diskussion nur nicht so vertieft führen möchten können, das wäre jetzt so für mich so ein Leitlang von Gedanken.
Vielleicht sollen wir aber die Richtung lenken. Hier wird ja mehrere über diskutiert im Zusammenhang mit variabler Verbindung. Wenn man das zulässt und sagt, das ist akzeptabel, dann wüssten natürlich viele andere Fälle damit aus, das ist ja auch schon Recognition, also Zeitpunkt, wann geht etwas zu bei mir. Auch da, ja, bei Kontrolle kann ich das ja genauso sagen. Das sind dann, da löst es dann, glaube ich, wirklich die Probleme aus.
Der Transaktionsbasis FIS 15 ist ja nicht gleich die Anschaffungskosten nach FIS 16 oder so. Das löst in der Tat diverse Folgenfragen aus, ja.
Die haben ja diese Müllfrage hinten, ist ja, glaube ich, wirklich auch aus Bewertungssicht, ne?
Meinst du, das ist so mein Eindruck, weil es ist,
glaube ich, vorne haben wir ihn gerade festgestellt, vorne haben wir. Gehen wir eigentlich auf Recognition of Liability? Ja, das ist noch nicht so viel.
Am Ende liegt dieser Mirroring Approach ja irgendwo zwischen diesen Extremen. Das eine Extrem ist ganz am Ende etwas anzusetzen und zu passivieren. Das andere Extrem ist alles front zu loaden. Also jede zukünftige Royalty-Zahlung, die an irgendeinem Intangible hängt, schon in die Anschaffungskosten reinzunehmen. Und bei FS 15 würde halt dieser Filter nochmal dazukommen mit den Sales and Usage-Based Royalties, die auszuklammern und nicht schon zu Beginn zu passivieren und zu aktivieren. Aber dann ist halt die Frage, wie geht man mit den anderen bedingten Kaufpreiselementen um? Und ja, wahrscheinlich bräuchte man dann so eine Art Constraint, den man auch an der Stelle anwendet, weil sonst liegt es, glaube ich, nicht mehr so in sich. Ja. Aber indem wir uns in Frage 2 schon relativ klar positioniert haben, beantwortet das eigentlich diese Frage implizit mit.
Ja, das Quatsch, was ich gerade gesagt habe, sehen Sie, das DP geht schon auch auf Recognition of Liability. Also das Mirroring bezieht sich auf Recognition. 32A, only recognized, and the subsequent failure.
Ja, mir unkonsequent, ne? Also ja, man sagt beim Ansatz, also wann ich erfasse, dann soll ich spielen,
ja.
Aber bei der Höhe, weil wenn es ums Constraining geht, dann lieber nicht, weil ja. Das erscheint ja nicht sinnvoll, also das nimmt dann irgendwie auf.
Ja.
Weitere Gedanken noch zu diesem Ausschnitt?
Ja, also ich würde sagen, wir überlegen uns nochmal einen schlauen Vers. Damit wir also zumindest ja, mit dem Absatz zumindest diese die Frage nicht ignoriert haben, so will ich es mal sagen. Ne?
Ja.
Haben wir bei Anja abgemacht. Wir haben versucht schon, das war ja bei Anja auch über zwei Fragen im Prinzip pro Kapitel, haben wir schon von beide auf einmal anzuditschen. Das können wir vielleicht schon machen.
Ja, gut. Also ich habe jetzt die Gedanken aufgenommen. Und zumindest dann ist ja Konsens, dass wir doch eine Aussage treffen, also nicht jetzt den Satz streichen und nichts sagen. Und es ist dann ja auch nicht so schwierig, also weil wir das ja ohnehin dokumentieren, was wir heute, wenn auch kurz, besprochen haben, haben wir dann ja auch Klarheit, allein wenn wir das, ich meine, protokollieren ist und dann haben wir ja unsere Gedanken irgendwie konsensfähig und dann kriegen wir das
auch. Wenn wir die Leitze was Protokolle, dann
kriegen wir das in eine schöne englische Form.
Mit den Indikationen, wie andere sich äußern zu dem Papier aus irgendwelchen Kreisen. Nicht, dass
wir aufgrund der erdrückenden Stellungnahme Flut, die da zum Beispiel eingegangen ist. Ja. Kommt man das noch gar nicht erst bearbeiten? Ja. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe noch gar nichts gehört und das ist ja auch einer der Gründe, warum FFAC selber gesagt hat, das schieben wir. Wir kommen vorher sowieso nicht dazu, das nochmal aufzuarbeiten. Ich habe dazu auch noch gar nichts gehört.
Also ich habe von einem Standardsetzer auf der FFAC gehört, dass sie sich gar nicht äußern wollen. Mhm. Das ist aber ein Fall, der mir bekannt ist. Ein Count-Release-Member. Aber repräsentativ muss das nicht sein.
Ja, es würde viel physische Sitzungen haben, kann man jetzt dezentral sagen können, aber warum weiß hier, was es ist, hätte man sich direkt mal umhören können. Wobei, vielleicht hast du morgen noch mal auch angesprochen, ein bisschen die Werbetrommel zu holen. Ja, sogar sein. Ich habe noch eine kurze Erinnerung. Wir hatten das ja, ich hatte ansonsten auch keine Anmerkung, weil wir haben das halt im Prinzip jetzt weitgehend schon vorher mal durchgesprochen. Ich habe eine Sache, hat ja der Große schon so ein bisschen andiskutiert, was ich mir noch so gefragt habe, so vom grundsätzlichen Stil der Rückmeldung. Wir sind ja jetzt relativ knapp mit ein paar konkreten Statements. Aber häufig ja in relativ short jetzt was so jetzt ausführliche Begründungen angeht. Also man könnte im Prinzip auch sagen, andere würden sowas vielleicht als Coverletter schicken und dann kommen 50 Seiten Begründung dieser Ausführung. Ne? Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, und da kommt uns jetzt auch das mit der Kommentierungsliste so ein bisschen zu Pass. Ich würde, weil wir das Ding ja jetzt im Prinzip soweit fertig haben und ich im Moment auch, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig viel Traktion sehe, dass das doch auch grundlegend auszubreiten, würde ich dann schon sagen, dass wir das kurzfristig auch an FFAC übermitteln. Und ich würde das, und ich habe schon gesagt, ich werde wahrscheinlich noch so zwei Sätze dazu schreiben, so nach dem Motto, wir haben das jetzt bewusst relativ knapp gehalten, ein paar konkrete Aussagen zu den einzelnen Kapiteln, dass ihr so ungefähr wisst, wie wir uns dazu grundlegend stellen. Haben jetzt auch da auf eine lange Begründung bewusst verzichtet. Und würde dann eher sagen, also wenn da jetzt sozusagen weiter Diskussionsstab besteht, dann würde ich eher anregen, dadurch, dass die Kommentierung zu lang ist, dass sie dann eher auf Staff-Ebene vielleicht nochmal das ein oder andere aufgreifen. Das erscheint mir ganz probat, weil ich dann weiß, jetzt hier so Rasmus und Isabel und so, die sind da auch eigentlich immer so ganz, ganz zugänglich und versuchen ja, das ist ja ohnehin so ein bisschen das Thema für diese Research-Themen dann jetzt, sagen wir mal, richtig jemanden zu erwerben. Aber das würde ich vielleicht nochmal mit so ein, zwei Sätzen einleiten, weil es macht ja doch keinen Sinn, wenn wir sowieso nicht weiter jetzt noch was diskutieren, dass wir so ein halbes Jahr liegen lassen und dann am Ende der Deadline zwei Seiten sozusagen abgeben. Sondern würde ich eher sagen, so, das ist sozusagen die grundsätzliche Ausrichtung. Und dann würde ich es damit auch erstmal bewenden lassen an der Stelle. Und dann eher, sagen wir mal, sozusagen offline einladen. Wenn ihr da sprechen wollt, dann sollen die nochmal auf uns zukommen. Weil man merkt schon, man könnte natürlich schon die ganzen Dinge, kann man schon aufbauen. Ne? Da sind gute Sachen dabei. Und ich bin auch immer, also jetzt wollen wir jetzt so ein Peer von EFS 15 an der anderen Front. Also deswegen komme ich, fände ich das auch ganz interessant. Den kommen jetzt auch noch vorbei von der anderen Front. Ja? Ob da einer noch um die Ecke kommt und da dann wieder was noch abladen will. So, dann können wir, glaube ich, auch mit, sagen wir mal, ich will so ein bisschen, dass wir mit gutem Gewissen auch sagen, wir haben jetzt auch kein Problem damit, dass ihr eben nur zwei Seiten kriegt und eben nicht 50. Und umgekehrt, das spielt schon auch noch mal so ein bisschen mit, will ich nicht ganz verschweigen. Ich will die natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, motiviert halt im Sinne von, es ist natürlich auch immer blöd, wenn dann da Leute über jetzt mehrere Jahre im Prinzip die Sachen da entwickelt haben. Die Sachen sich auch teilweise so lange hingezogen haben, wofür die Autoren im Zweifel gar nichts können. Ja? Den will ich schon noch mal ein bisschen was mitgeben, zu sagen, also wir nehmen das grundsätzlich schon ernst, wenn ihr da was produziert und versuchen es damit auch auseinanderzusetzen. Ne? Aber wir müssen jetzt halt auch für uns so ein bisschen Cost-Benefit da einfach in der Waage halten. Und deswegen fand ich jetzt hier auch den Ansatz richtig, eben nicht proportional zur Länge des Papiers zu antworten.
Der britische Standardsetter hat das Thema ja auch mal aufgegriffen. Ich habe gerade mal geschaut, 2019 gab es auch so ein ASAP-Papier dazu, zu Variable Consideration. Aber weiß man dazu irgendwas, ob das eingeschlafen ist oder wiederbelebt wird?